Und so lass mich noch beten mit uns und dann wollen wir auf Gottes Wort achten. O Gott und Vater, nur durch deinen Sohn Jesus Christus können wir zu dir kommen. Und danke, dass wir in ihm dein Angesicht sehen, dass du nicht anders bist, als dein Sohn es gezeigt hat. Er ist dein Ebenbild und er drückt aus, wer du in Wahrheit bist. Und so bist du Liebe und heilige Liebe. Keine Liebe, die Sünde gutheißt. Liebe, die alles schafft, damit der Sünder wieder mit dir in Versöhnung kommt. Danke für dein Evangelium, das du so ausführlich und auch klar mitgeteilt hast. Und so hilf mir jetzt, wenn ich es uns verkündige, als dein Knecht, dass es hilfreich ist und dass es unsere Herzen erreicht, durch unseren Verstand zu uns redet, dass wir alle unseren Verstand dir beugen und nicht auf unseren Verstand selbst vertrauen. Danke für dein Wort, dass du es bewahrt hast und danke insbesondere für die 4 Evangelien. Danke für Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Allesamt fehlerhafte Menschen, schwache Menschen, aber du hast deine wirksame Kraft bewiesen und deine Heiligkeit, indem du irrtumslose Worte über deinen Sohn übermittelt hast und hast aufschreiben lassen. Du hast darüber gewacht und danke, dass wir darum jetzt dem auch voll vertrauen können, was geschrieben steht. Bitte gib du jetzt deine wirksame, wunderbare Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Wie vertrauenswürdig sind die Evangelien? Wenn wir die Evangelien aufschlagen, dann sehen wir damit das Leben und Sterben und Auferstehen des Herrn Jesus Christus. Aber sehen wir es, wie es tatsächlich geschehen ist? Um es in einem Bild zu sagen, wenn wir die Evangelien aufschlagen, sehen wir dann durch eine klare Fensterscheibe oder sehen wir durch gewisse Filter? An den Universitäten heutzutage hier in Deutschland und auch leider an manchen Bibelschulen ist das immer noch die gängige Sicht auf die Evangelien. Die Evangelien sind ein Blick durch einen Filter. Ja, bis zum Aufschreiben des Textes wurde das Bild von Jesus gefärbt, getrübt und verzerrt. Kennt ihr das, wenn ein Bild gefiltert wird? Und wir können uns das vorstellen mit tatsächlichen Gläsern, die man vor die Kamera macht oder vor eine Scheibe. Aber heutzutage ist das ja auch ein Begriff, wenn man Bilder bearbeitet und plötzlich das Bild rot erscheint oder sogar Gesichter verzerrt werden mit einem breiten Mund oder Glubschaugen. So kann man Bilder heutzutage verzerren. Die Frage ist, was für einen Jesus sehen wir in den Evangelien? Nun, die Professoren in Deutschland, die über die Evangelien lehren, häufig haben sie diese Sicht. Und das seit circa 200 Jahren. Bekannt ist das als die historisch-kritische Methode, die maßgeblich begründet wurde durch Ferdinand Christian Bauer in Tübingen. Wie gesagt, vor etwa 200 Jahren. Unter dem Vorwand, einfach nur wissenschaftlich zu arbeiten, haben viele Professoren diese Methode angewandt und weiterentwickelt. Dabei setzen sie voraus, dass man dem Bibeltext, so wie er dasteht, nicht trauen kann. Sie behaupten, die Tatsachen von Jesu Leben, die wurden verändert durch das mündliche Weitersagen. Die wurden ergänzt durch das, was Menschen hinzugedichtet haben. Die wurden angepasst, als man es in eine bekannte Form brachte und sie wurden schließlich noch vom Schreiber ausgeschmückt. Also ein gefiltertes Bild von Jesus. Wie kann man jetzt noch wissen, was wirklich passiert ist? Nun, dazu braucht man die Experten. Solche, die das Bild von den Filtern befreien können. Und am Ende schneiden sie all das Veränderte und Hinzugefügte heraus und es bleibt nur ein ganz kleiner, geschichtlicher Teil übrig. Ein Jesus, der noch Mensch ist, aber kein Gott. Darum die Frage, was glaubst du, wenn du die Evangelien in der Bibel aufschlägst? Siehst du ein klares, ungefiltertes Bild? Und mich hat sehr ermutigt, letzte Woche von Predigern zu lesen, die genau in dieser Zeit, als die Bibelkritik aufkam in Deutschland und von Deutschland exportiert wurde in die Welt, in dieser Zeit gab es Prediger, die das Wort Gottes treu und gläubig verkündigt haben. Zum Beispiel Gottfried Daniel Krummacher und Hermann Friedrich Kohlbrügge in Elberfeld bei Wuppertal und Ludwig Hofacker in Stuttgart, der schon mit 30 Jahren heimgegangen ist und nur wenige Jahre gepredigt hat, aber viele Leute haben ihn gehört. Der Kirchengeschichtler Sierzin schreibt über sie, Zitat, Krummacher, Kohlbrügge und Hofacker gewinnen ihre Freiheit und Autorität aus dem völligen Vertrauen auf die Bibel, welche Gottes Worte nicht nur enthält, sondern ist. Und das erinnert mich an Paulus' Worte in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Dort lesen wir, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Und genauso dankbar bin ich für jeden von euch, dass ihr das Wort Gottes annehmt als das, was es ist. Dass ihr der ganzen Bibel als Wort Gottes glaubt. Nun, wo kommt die Bibelkritik her? Die Annahme dieser Kritiker ist Zweifel. Ich kann dem Wort Gottes nicht vertrauen. Und so wurzelt das im Vertrauen auf den eigenen Verstand. Und das erinnert uns an den Garten Eden. Wer hat den Zweifel gesät? Das war Satan. Und wer hat dem Zweifel geglaubt? Eva. Und schließlich auch Adam. Sie haben das Wort Gottes nicht, sich dem Wort Gottes nicht untergeordnet, sondern ihren Verstand über das Wort Gottes gestellt. Nun, wie werden wir vor diesem Fall bewahrt? Nur durch den Glauben an das Wort Gottes. Glauben bedeutet völliges Vertrauen, so wie die Prediger Krummacher, Kohlbrügge und Hofacker. Nur indem wir ganz vertrauen, dass, und das kennen auch gerade die Mädchen, haben das auswendig gelernt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung und zur Überführung und zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Jedes Wort steht da, weil Gott durch seinen Geist es bewirkt hat. Und nur wenn wir glauben, sehen wir klar, wer Jesus ist und was er gesagt und getan hat. Und so kommen wir zu den Evangelien und wir sehen durch eine klare Fensterscheibe direkt in das Leben Jesu. Und das ist so schön. Ich brauche mir keine Gedanken machen, um was ist jetzt der historische Kern, was stimmt und was nicht, sondern alles ist klar und deutlich. Ja, und wir haben das Ziel, zum Johannesevangelium zu kommen. Und heute ist tatsächlich der Tag, wo wir zum Johannesevangelium kommen und dort ankommen. Wir haben auf dem Weg dahin uns gefragt, was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den vier Evangelien? Warum gibt es überhaupt vier? Und ich wiederhole nur ganz kurz, was wir schon letzte Woche behandelt haben. Drei Fragen haben uns durch die wichtigsten Gemeinsamkeiten geführt. Und die erste Frage war, worum geht es in den Evangelien? Die einfache Antwort ist, es geht um das Evangelium. Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, er ist das Zentrum, das Thema und der Inhalt des Evangeliums. Und so auch von jedem der vier Evangelien. Zweite Frage war, woher kommen eigentlich die Evangelien? Und da haben wir gesehen, die Evangelien sind die direkten Worte des Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist an die Jünger verkündigt. Matthäus und Johannes, zwei von den Schreibern, gehörten zu diesen 12 Jüngern. Und dann haben wir noch Lukas und Markus. Und Markus war ein enger Freund, ein Sohn, geistlicher Sohn von Petrus, dem Jünger Petrus, hat von ihm gelernt. Und Lukas war ein enger Mitarbeiter des Apostels Paulus. Ein Jünger, der nachträglich dazu kam, nachdem der Herr schon wieder aufgefahren war in den Himmel. Und so haben wir tatsächlich die Jünger Jesu, die hinter diesen Evangelien stehen, und Jesus hat seine Worte durch den Heiligen Geist ihnen verkündigt, sodass sie es aufgeschrieben haben. Und bei Lukas ist mir noch aufgefallen, letzte Woche beim Nachlesen, in seiner Einleitung schreibt er auch ganz bewusst davon, dass er von Augenzeugen gelernt hat. Da schreibt er, dass er einen Bericht über die Tatsachen, so wie viele auch schon, einen Bericht über die Tatsachen abfasst, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Und Lukas ist Historiker und Arzt und er lernt von Augenzeugen. Und getrieben vom Heiligen Geist schreibt auch er irrtumslos das Evangelium. Warum vier Evangelien? Das war die dritte Frage und für diese Frage haben wir keinen Bibelvers, der direkt dazu spricht. Aber dennoch können wir Schlussfolgern aus dem, was die Bibel uns lehrt. Und so ist es auch treffender ausgedrückt als letzten Sonntag. Letzten Sonntag habe ich gesagt, das sei meine Meinung und ich denke, das kann ich besser ausdrücken. Die Antwort auf diese Frage basiert nicht so sehr auf meiner persönlichen Meinung, sondern auf einer Schlussfolgerung aus dem, was die Bibel uns zeigt. Und so vergleiche ich auch meine Schlüsse mit dem, was bibeltreue Lehrer gesagt und geschrieben haben. Und so wurde ich auch darauf hingewiesen, dass besonders wichtige Ereignisse in der Schrift mehrmals berichtet werden. Und im Alten Testament gibt es nur ein Ereignis, was viermal berichtet wird. Die Zerstörung der Stadt Jerusalem durch die Babylonier. Und damit war die Thronabfolge Davids auf dem Thron Israels unterbrochen. Und kein anderer als Jesus Christus ist derjenige, der diese Königslinie weiterführt und zum Ziel führt. Und so ist es treffend, dass auch sein Leben und sein Sterben, sein Auferstehen viermal berichtet wird. Denn Jesus ist die Lösung für das selbstverschuldete Exil der Israeliten und damit die Lösung für die ganze Welt. Ja, das ist für uns schwer zu fassen. Wir schauen in die Nachrichten und sehen, wie Krieg geschieht und wie Israel in den Krieg zieht. Wir fragen uns, wie kann Israel die Lösung für diese Welt sein? Und die Antwort ist tatsächlich, die Lösung wird in Israel geschaffen. Nämlich, wenn Jesus Christus sich in Jerusalem auf den Thron setzt. Und wenn wir der Schrift glauben, verstehen wir, dass Jerusalem die Hauptstadt der Welt sein wird im messianischen Reich. Das, was keiner sich vorstellen kann, jetzt wird Gott tun. Und darum ist es eine gute Botschaft, dass Jesus der König ist. Wir sehen also vier Evangelisten, die verkündigen die Klarsicht auf Jesus. Und das ist die gute Botschaft auch für dich. Deswegen bist du hier, deswegen rede ich dich an. Das ist die gute Botschaft für jeden von uns. Und so können wir aus dem Text der Evangelien ableiten, welche Empfänger die vier Schreiber vorrangig im Blick hatten. Die vier Evangelien sind nicht einfach identisch, sondern jedes ist auch auf seine bestimmte Weise zusammengestellt, um bestimmte Empfänger zu erreichen. Matthäus und Johannes primär für die Juden und Lukas und Markus primär für die Heiden. Nun, was ist die Absicht der Evangelien? Und da können wir generell sagen, alle Evangelien richten sich an alle Menschen. Also denkt nicht, dass ihr jetzt herausfinden müsstet, welches Evangelium für euch passt und ihr nur dieses lesen dürft. Nein, das Evangelium ist für alle da und so auch alle vier für jeden Menschen. Das will ich klarstellen. Ungläubige müssen es hören und zum Glauben an Jesus aufgerufen zu werden. Und Gläubige brauchen diese Evangelien, um im Glauben gestärkt zu werden. Nichtchristen müssen das Evangelium hören, um von den Tatsachen erst einmal überzeugt zu werden. Und Christen brauchen die Evangelien, um ihren Glauben besser verteidigen zu können. Und so ist jedes der vier Evangelien zugleich evangelistisch und erbaulich. Das trifft auf alle zu. Und das möchte ich sehr deutlich klarstellen. Und doch können wir auch bei der Absicht gewisse Schwerpunkte ableiten. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Matthäus und Lukas vor allem den Glauben an Jesus stärken. Und so erinnern wir uns an die Klarsicht im Evangelium nach Matthäus. Matthäus zeigt mit seinem Bericht über die Reden und das Handeln des Herrn Jesus, dass Jesus der König von Gottes verheißenem Königreich auf der Erde ist. Immer wieder geht es um Jesus, den König der Juden. Und der König der Juden ist die Lösung für die ganze Welt. Das sagt die Schrift schon von Anfang an. Und als der König gibt Jesus seinen Nachfolgern diesen Auftrag: Macht alle Völker zu Jüngern, Juden und Heiden. Und so haben wir diese erste Klarsicht auf Jesus und dann die zweite Klarsicht auf den Herrn Jesus sehen wir in Lukas Evangelium. Lukas zeigt uns Jesus als den Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Und Jesus ist der, der Gottes großen Plan mit uns Menschen erfüllt, mit allen Menschen. Und auch Lukas hat eine Absicht. Er zeigt uns, wenn Jesus den Plan Gottes erfüllt für alle Menschen, dann gib auch du dich ihm hin. Gib dich selbst auf und folge ihm nach. Das ist die Absicht von Lukas. Und jetzt kommen wir zu denen, die vor allem schreiben, um zum Glauben aufzurufen. Markus und Johannes. Und die dritte Klarsicht auf Jesus bekommen wir durch Markus. Und hier kommen wir zum kürzesten Evangelium unter den vier. Und geschrieben hat es der Jude Johannes Markus. Jetzt bitte nicht verwechseln. Also dieser Mann heißt Johannes Markus. Er hat diese zwei Namen. Wobei Markus ist so etwas wie sein Beiname. Aber wir kennen ihn eben vor allem als Markus. Markus ist ein Jude, der an die Heiden schreibt. Woran erkennen wir das? Nun, Markus erklärt jüdische Gebräuche für solche, die nicht damit vertraut sind. Markus verwendet die römische Zeitrechnung, denn die Juden hatten eine etwas andere Zeitrechnung als die Römer. Außerdem benutzt Markus lateinische Begriffe, so zum Beispiel den Quadrans, eine römische Münze, oder Centurion, kennen wir, Centurio, den Hauptmann. Und seine Empfänger, die glaubten an viele Götter, das können wir uns vorstellen. Die Römer haben ja die Götter von den Griechen übernommen und haben diese Vielzahl an Göttern. Zeus ist der Jupiter und dann das ganze Heer an Göttinnen und Göttern, die sehr menschlichen Charakter haben. Wenn man diese Geschichten liest, dann denkt man, ja, so geht es in unserer gefallenen Welt unter Menschen zu. Da gibt es Neid, da gibt es Zorn, da gibt es List, da gibt es Gewalt. Aber eins sind diese römischen Götter nicht. Sie sind niemals demütig und schwach. Sie sind niemals demütig und schwach. Und was sich die Römer fragten damals, wie können die Christen glauben, dass ein Mensch gleichzeitig Gott ist, der demütig und schwach dient? Und das ist die Absicht von Markus. Das sehen wir schon in Markus 1, Vers 1. Schlagen wir mal auf. Markus 1, Vers 1. So beginnt also Johannes Markus sein Evangelium und dort lesen wir die folgenden Worte. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Was bedeutet das Wort Anfang? Es bedeutet, da ist etwas noch nicht fertig. Das Evangelium ist mit diesem Buch noch nicht fertig. Warum? Nun, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, weil er nicht ein Mensch ist, der jetzt gelebt hat und wir können zurückschauen und sein Leben ist zu Ende. Nein, weil er lebt. Deswegen ist es nur der Anfang des Evangeliums. Als der Auferstandene lebt er weiter und wirkt weiter. Achtet mal auf den Anfang der Apostelgeschichte, 1 Vers 1. Lukas schreibt, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, das ist der Empfänger, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Jetzt können wir ein bisschen unser Gehirn trainieren. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte und schreibt, den ersten Bericht habe ich verfasst. Was war der erste Bericht, wenn die Apostelgeschichte der zweite ist? Dann ist der erste Bericht das Lukas-Evangelium. Aha, wir können also das Lukas-Evangelium einsetzen und schreiben und lesen. Das Lukas-Evangelium habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Also das ist nicht alles, was Jesus getan hat auf dieser Erde. Er wirkt weiter, auch wenn er im Himmel ist. Er wirkt durch seine Gemeinde. Er wirkt heute. Und so hat auch Markus den Anfang des Evangeliums verkündigt. Wie Jesus mächtige Wunder tat und viel diente. Markus ist das eiligste Evangelium von allen. Eilig. Es geht schnell voran. So häufig wie kein anderer verwendet Markus das Wort sogleich. Und wenn wir Markus Kapitel 1 einmal durchlesen, sehen, dann finden wir das auch immer wieder. Zum Beispiel, Jesus wird getauft und in Vers 10, und sogleich, als er aus dem Wasser stieg. Und dann sehen wir Jesus am See Genezareth in Vers 18, er beruft Jünger, da verließen sie sogleich ihre Netze. Vers 20, und sogleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Und so sehen wir Vers 29, und sogleich verließen sie die Synagoge. Und so sehen wir, der Herr Jesus, er dient immer sogleich. Er ist ein ungeheuer eifriger Diener und er tat die Dinge immer sogleich. Markus verkündete Jesus, wie er lehrte. Also Markus verkündet uns Jesus, wie Jesus lehrte, wie er zu Unrecht abgelehnt wurde und wie er am Kreuz starb. Aber nicht nur das, sondern auch, wie er auferstand. Und so zeigt uns Markus Jesus, den dienenden, gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Das, was für die Römer nicht zusammenpasste. Jesus ist der perfekte Knecht, der vollkommene Diener. Und Markus steigt mit seinem Evangelium direkt in diesen Rettungsdienst Jesu ein. In Markus 1 sehen wir, da gibt es keine lange Einleitung. Da geht es gleich los mit Johannes dem Täufer, wie er Jesus tauft und Jesus seinen Dienst beginnt. Jesus wird getauft, vom Satan versucht und dann beginnt er seinen Dienst unter den Menschen. Und dieser perfekte Diener, der geht an das von den Römern so verachtete Kreuz. Die Römer hatten das von den Persern übernommen und es war die allerschlimmste Hinrichtungsmethode, die verachtetste. Und wir haben das Kreuz hier im Saal hängen, aber das war eine Schande für die Römer. Nur die schlimmsten Verbrecher kamen ans Kreuz. Aber genau dorthin ging der Herr Jesus. Und ein bekannter Schlüsselvers im Markus ist Markus 10, Vers 45. Den kennt ihr, oder? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Damit wird klar, warum Jesus an das Kreuz ging. Als Lösegeld für viele. Lösegeld wird bezahlt für einen Sklaven, der befreit werden soll. Und so sind auch wir nicht nur schuldig vor Gott durch jeden Ungehorsam gegen seinen Willen, sondern wir sind auch daran gekettet. Wir können uns nicht ändern. Wir können uns nicht verbessern. Wir können eine Sünde für eine andere Sünde aufgeben. Wir können zum Beispiel, wenn wir unser Geld verprassen, können wir das in Geiz umwandeln. Oder wenn wir ausschweifend leben, um uns selbst zu befriedigen, können wir jetzt ganz diszipliniert leben, um uns selbst zu befriedigen damit, dass wir ja jetzt diszipliniert geworden sind. Aber keiner kann sich von dem Ich, der Regierung des Ichs befreien und Christus von Herzen als König sich hingeben, ohne das Kreuz. Da werden wir freigekauft von unserem sündigen Leben. Deswegen musste der Herr Jesus sterben, unsere Strafe auf sich nehmen. Und sein Tod ist nicht das Ende. Was bestätigt uns Markus in Kapitel 16? Er ist auferstanden. Schlagt mal bitte Markus 16 auf. Markus 16 ist also das Ende des Evangeliums und dort sehen wir den Bericht der Auferstehung. Drei Frauen gehen zum Grab und sie gehen in der Erwartung, dass sie den Leichnam, den Totenleib Jesu salben können. Und sie gehen dorthin und finden das Grab geöffnet. Und sie gehen hinein und begegnen einem jungen Mann, einem Engel, wie es hier heißt, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Und der Engel gibt ihnen den Auftrag, erst einmal verkündigt der Engel, erschreckt nicht, in Vers 6. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Das sollen sie den Jüngern weitersagen. Jesus, der Gekreuzigte, und Markus betont das, wir erinnern uns an die Römer, für die das eine Unmöglichkeit war, ein gekreuzigter Sohn Gottes. Er sagt, Jesus, der Gekreuzigte, er ist auferstanden. Verkündigt das den Jüngern. Und jetzt achtet mal besonders auf Vers 8. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Also welche Wirkung hat diese Botschaft auf die Frauen? Sie zittern am ganzen Leib, sie sind entsetzt, sie sind außer sich, haben die Fassung verloren und sie fliehen vom Grab und fürchteten sich sehr. Mehrmals in seinem Evangelium hat Markus beschrieben, wie Menschen sich fürchten. Wie Menschen sich vor Jesus fürchteten. Die Gadarener, letzte Woche in der Bibelstunde haben wir es behandelt, die haben sich gefürchtet, weil Jesus die Dämonen ausgetrieben hat. Die Frau, die vom Blutfluss geheilt wurde, sie hat sich auch gefürchtet. In dem Moment, als sie die Heilung bemerkt hat. Und natürlich die Jünger haben sich gefürchtet im Boot, als der Sturm gestillt wurde, als Jesus auf dem Wasser ging und als Jesus ihnen voranging nach Jerusalem. Sehr interessante Stelle in Markus 10, dass sie sich fürchteten, als er so zielstrebig nach vorne ging, nach Jerusalem. Und so verstehen wir auch diese Furcht hier. Sie fürchteten sich vor Gott. Die Frauen fürchteten sich vor einem Mann, der auf einmal lebt. Sie hatten einen toten Mann erwartet und jetzt ist er auferstanden und das erfüllte sie mit Furcht. Wie aber geht es weiter? Nun, wir erfahren an dieser Stelle nicht, wie die Situation der drei Frauen weitergeht. Der Bericht endet hier abrupt. Vers 9 setzt die Erzählung neu an. Und das macht diesen Vers 8 so eindrücklich. Sie fürchteten sich. Und damit fordert Markus auch uns auf. Was ist unsere Reaktion auf Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen? Empfindest du ebenfalls Furcht vor Jesus Christus? Empfindest du dieselbe Ehrfurcht? Und wenn du ihn wirklich fürchtest, was haben wir dann noch zu fürchten vor den Menschen? Markus zeigt uns, wenn wir erkennen, dass Jesus, der Diener, der Gekreuzigte, der Auferstandene, wenn er der Sohn Gottes ist, wen haben wir dann noch zu fürchten? Dann haben wir nur einen zu fürchten, nämlich ihn selbst, aus Ehrfurcht. Und so ermutigt er gleichzeitig auch die Gläubigen, auch uns, die wir im Glauben, ihm nachzufolgen, selbst wenn wir verfolgt werden. Ja, bisher haben wir also 3 von 4 Evangelien im Überblick gesehen. Und wenn wir die Evangelien anhand ihres Inhalts in 2 Gruppen aufteilen würden, wie würde das aussehen? Nun, dann hätten wir auf der einen Seite Matthäus, Markus und Lukas und auf der anderen Seite Johannes. Das liegt daran, dass die ersten 3 Evangelien vergleichsweise ähnlichen Inhalt beschreiben. Ja, wir lesen ähnliche Geschichten, parallele Berichte. Matthäus hat ca. 40% einzigartigen Inhalt. Lukas hat ca. 60% einzigartigen Inhalt. Und Markus ca. 10% einzigartigen Inhalt. Der Rest, den sehen wir parallel in den Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas, sie sind sich sehr ähnlich. Demgegenüber schreibt Johannes jetzt einen ergänzenden Bericht. Über 90% sind einzigartig. Also das sind Worte und Taten Jesu, die haben wir noch nicht in den anderen drei Evangelien gelesen. So sehen wir Matthäus, Markus und Lukas, die konzentrieren sich auf den Dienst Jesu, vor allem im Norden, in Galiläa, während Johannes, er schreibt über Jesu Dienst im Süden, in Judäa. Seht ihr, wie sich das so gut ergänzt? Matthäus, Markus und Lukas, die erwähnen nur ein Passafest, das der Herr Jesus als Erwachsener besucht hat, nämlich das Passa, an dem er starb in Jerusalem. Aber Johannes erwähnt gleich mehrere Passafeste und auch noch andere jüdische Feste, wie der Herr dort zu diesem Anlass in Jerusalem war. Matthäus, Markus und Lukas beschreiben viele öffentliche Reden des Herrn und natürlich auch seine Gleichnisse. Und nächste Woche werden wir auch eins davon kennenlernen oder neu uns vor Augen führen. Aber diese Gleichnisse, die finden wir nicht in Johannes. Keine Gleichnisse. Aber dafür viele private Reden und bildliche Vergleiche. Ich bin das Brot des Lebens, sagt der Herr. Er sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin der Weinstock. Ja, warum ist das so? Warum steht Johannes hier so für sich? Nun, Johannes schrieb später als die anderen. Keins der Evangelien kommt mit einer Jahreszahl. Aber Johannes schreibt in seinem hohen Alter diese vierte ergänzende Klarsicht auf Jesus. Und jetzt verstehen wir auch, warum er so vieles ergänzt, weil er eben nach diesen drei Evangelisten schreibt. Und so kommen wir jetzt zum letzten, dem ergänzenden Evangelium nach Johannes. Auch Johannes nennt sich nicht selbst mit Namen. Wenn er von sich selbst spricht, dann sagt er, das ist der Jünger, den Jesus liebte. Er kam nicht darüber hinweg, über diese Wahrheit, dass Jesus ihn liebte. Da sind wir wieder bei unserem Lieb, bei unserem Lied. Ja. Kommt, stimmet alle jubelnd ein. Johannes würde genauso jubelnd einstimmen. Der Herr Jesus hat mich lieb. Gemäß seinen Zeitzeugen schrieb Johannes eben dieses Evangelium im hohen Alter. Und als Johannes schrieb, da war der Tempel zerstört und die Juden noch mehr in die Welt zerstreut, in die griechischsprachige Welt. Und genau diese Juden will Johannes erreichen. Solche Menschen, ob sie jetzt von ihrer Abstammung her Juden waren oder einfach gerne mit den Juden zu tun hatten, diese Empfänger kannten das Alte Testament. Und sie kannten es auf Griechisch. Die Verfolgung der Christen hatte weiter zugenommen und irdisch gesehen war es nicht attraktiv, Jesus Christus nachzufolgen, schon gar nicht als Jude. Glaubte man als Jude an Jesus, wurde man zum einen von den Juden verstoßen und von den Römern verfolgt. Also doppelt ungünstig. Aber das war keine neue Situation. Das zeigt er. In fast jedem Kapitel im Johannesevangelium gibt es einen Bezug zur Verfolgung, wie Jesus selbst verfolgt wird. Das werden wir sehen, wenn wir durch dieses Evangelium gehen. Aber welche Argumente gibt Johannes dafür, trotzdem an den Messias Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen? Nun, lest mit mir den Anfang des Evangeliums, Das beginnt damit, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So steht es in Johannes 1, Vers 1. Die Frage ist, woran erinnert euch das? Im Anfang. Genau. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also Johannes zeigt hier, es gibt eine neue Schöpfung. Und genauso ging es auch den griechisch sprechenden Hörern. Denn so beginnt auch das griechische Alte Testament. Aber wer ist der Schöpfer? Nun, das Wort. Und wer ist das Wort? Schaut mal in eurer Bibel in Vers 14, Johannes 1, Vers 14. Da lesen wir erneut von dem Wort. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort steht hier, nahm menschliches Wesen an, menschliche Natur. Und in Vers 17 lesen wir auch noch genauer, wer das ist, nämlich seinen Namen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Wort, das Fleisch wurde, ist Jesus Christus. Doch bevor Johannes das so deutlich macht, gibt er uns noch zwei weitere Namen für das Wort. In Vers 4, schaut mal mit mir in Johannes 1, Vers 4, dort heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und Jesus ist das Leben und das Licht, das begegnet uns immer wieder in diesem Johannesevangelium. Und als das Licht auf die Erde kommt, wir haben vorhin gesungen, Jesus leucht schöner, Jesus leucht reiner. Als Jesus das Licht auf die Erde kommt, da wird er angekündigt. Das lesen wir in Versen 6 bis 7. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Mit diesem Johannes ist nicht der Evangelist gemeint, der nennt sich nicht selbst mit Namen, sondern Johannes der Täufer. Er kündigt das Licht an und dann kommt Jesus, das wahre Licht, in die Welt. Und wie ging das aus damals, vor 2000 Jahren? Schaut mal in Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, was ihm gehört, er hat es geschaffen und sie nahmen ihn nicht auf. Das ist die Tragödie. Aber dann kommt die gute Botschaft in Vers 12, das gute Versprechen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und kein anderer wie Johannes verwendet so häufig das Wort Glauben. Kein anderer betont so sehr, dass wir an Jesus glauben müssen. Warum? Nun, damit springen wir zur ausdrücklichen Absicht von Johannes ins vorletzte Kapitel in Johannes 20. Schauen wir uns noch an zum Abschluss. Was sagt Johannes, was die Absicht für sein Evangelium ist? Ja, und so der Herr will, werden wir durch jeden Vers dieses Evangeliums gehen. Von daher ist es für uns jetzt sehr wichtig zu verstehen, was die Absicht dahinter ist. Die Absicht schreibt Johannes ganz klar in Kapitel 20, Verse 30 bis 31. Johannes 20, Vers 30. bis 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und hier haben wir eine zweifache Absicht. Das erkennen wir an dem Wort damit. Achtet mal auf damit. Johannes wählt aus dieser unzähligen Fülle einige wenige Zeichen aus und die reichen schon aus, um uns zu überzeugen. Und die erste Absicht ist, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Die Empfänger, die wussten schon, dass es einen Messias gibt. Das ist leider in unserem Land nicht mehr so präsent. Es gibt einen Messias, einen einzigen. Einer, der die Lösung ist für diese Welt. Und die Empfänger, die wussten das. Es gibt den Messias, das Alte Testament hat es vorhergesagt. Und dieser Messias ist der Sohn Gottes. Das wussten sie auch. Zum Beispiel aus Psalm 2. Der Messias ist gleichzeitig der Sohn Gottes. Die Frage ist aber, wo finden wir ihn? Wo ist dieser Messias? Und Johannes zeigt mit seinem Evangelium, dieser Messias ist schon gekommen. Er schreibt das Jahrzehnte nach dem Kommen Jesu und schreibt, er ist schon gekommen. Und diese Zeichen zeigen es an. Und was ihr jetzt tun müsst, ist glauben. Ihr wart nicht dabei, ihr seht das nicht. Aber hier lest ihr davon und jetzt setzt euer Vertrauen da rein. So wie diese Prediger, Kohlbrügge, Krummacher und Hofacker, ihr Vertrauen in das gesetzt haben, was dort steht. Und wer von euch noch nie sein ganzes Vertrauen auf diesen Jesus gesetzt hat, als den Messias, den König und den Sohn Gottes, heute ist der Tag. Und wenn dir es noch nicht klar ist, dann nimm dir das Johannesevangelium. Bestimmt hast du es in 2 Stunden durchgelesen. Und dann siehst du, wer Jesus ist. Und das ist der erste Teil der Absicht, aber warum ist das so wichtig? Das zweite, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. An Jesus glauben ist keine einmalige Sache. Das wird hier deutlich, denn dieses Wort durch den Glauben ist ein Verb, das eine fortlaufende Handlung beschreibt. Also, ihr habt Leben, indem ihr fortlaufend, anhaltend und beharrlich glaubt. Glauben ist nicht eine Entscheidung, eine einmalige Entscheidung und dann ist es mit dem Glauben vorbei, sondern ein fortlaufendes Glauben. Und nur dann habt ihr Leben. Das bedeutet ewiges Leben. Was ist ewiges Leben? Ewiges Leben ist Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott wieder versöhnt sein und mit ihm zu leben, schon jetzt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und daran kann auch der körperliche Tod nichts ändern. Zum Schluss, was heißt aber Glauben in der praktischen Anwendung? Und das lernen wir im gesamten Johannesevangelium. Dazu brauchen wir noch etwas mehr Zeit. Aber in einem Satz zusammengefasst finden wir es am Anfang und am Ende des Evangeliums. Schauen wir an das Ende in Johannes 21, Vers 19. Johannes 21, Vers 19. Dies aber sagte er, das ist im Kontext Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er, das ist Petrus, durch welchen Tod er, Petrus, Gott verherrlichen werde. Und nachdem er, Jesus, das gesagt hatte, spricht er, Jesus zu ihm, Petrus, folge mir nach. Das Interessante ist, dieses folge mir nach finden wir eben am Ende des Evangeliums und am Anfang des Evangeliums. In Johannes 1, Vers 43. Johannes 1, Vers 43. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Das bedeutet es, zu glauben. Das bedeutet, sein ganzes Leben Jesus zu geben und ihm nachzufolgen. Und das in jeder Situation. Ja. Bedeutet nicht, dass ich jetzt meinen Job kündige und auswandere oder so. Nein, in dem Leben nachfolgen, in meinen Beziehungen, in meiner Arbeit, in meinem Studium, in meiner Familie. Dann, wenn ich schlafe, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich krank bin, wenn ich gesund bin, wenn ich verfolgt werde oder wenn ich Anerkennung bekomme. In allem Jesus nachfolgen. Dafür müssen wir ihn kennen. Und deswegen studieren wir auch das Johannesevangelium. Amen. Lass uns danken dem Herrn. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist als das Licht. Danke, dass du leuchtest immer noch. Und danke, dass du zur Nachfolge rufst, auch heute noch. Diese Worte sind lebendig und Geist. Und du gibst auch die ganze Kraft dazu, die ganze Befähigung. Wer immer deine Stimme hört, folgt nach. Durch deine Kraft und Macht. Und so bekennen wir dir, wir sind schwach und wir können nicht auf unsere Kraft zurückfallen, sondern du bist der Grund, warum wir nachfolgen. Und ja, danke, dass du unser Leben bist, das ewiges Leben jetzt schon hier begonnen hat und dass wir niemals von dir getrennt werden. Darin sind wir gewiss. Amen.